Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Heute steigen wir doch mal direkt ins Thema ein. Die Shell-Jugendstudie geht ja auch gerade durch alle Gazetten und beschäftigt alle öffentlichen Gemüter. Und wenn ich mir so die Presselandschaft anschaue zur Shell-Studie, stellt man schon fest, dass das Feedback und das Echo doch ein bisschen kontrovers ist. Also zum einen ist da die große Erleichterung, dass der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben ist. Gleichzeitig stellt man aber fest, dass unter jungen Männern deutlich mehr rechtsaffin sind und gleichzeitig freut man sich aber, dass junge Frauen deutlich mehr linksaffin sind. Und das hat mich doch auch auf die Frage gebracht, wie kann es sein, dass wir immer so extrem im Moment den Fokus haben auf rechts und links? Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, woher kommt das eigentlich, und habe festgestellt, dass diese Einteilung rechts und links eigentlich basiert auf der französischen Abgeordnetenkammer, die das als eine räumliche Orientierung vorgenommen hat, ihr Abgeordnetenhaus. Das heißt, rechts vom Präsidenten saßen die Altkonservativen, die Royalisten, links vom Präsidenten saßen die Reformisten und auch die, die eigentlich die französische Revolution eher vorangetrieben haben. So, das heißt, um es zusammenzufassen, rechts ist eher konservativer gewesen, links ist eher progressiver gewesen. Das heißt, wann wurde aber aus dieser politischen Gesinnung rechts ist falsch, links ist richtig?
Also bevor ich darauf eingehe, würde ich ganz gerne eben einmal kurz auf dein Eingangsstatement eingehen wollen. Du sprichst darüber, also vor allem junge Männer wären eher autoritär orientiert in ihrem politischen Denken, gesellschaftlichen Denken.
Das habe ich nicht gesagt, sondern das wurde in der Presse so zitiert.
Ja, also da möchte ich jetzt erstmal kurz eine Lanze brechen für diesen Personenkreis. Ich glaube nicht, dass sie nach Autorität rufen oder Autoritarismus, wie auch immer, sondern dass es denen eher darum geht, in einer gewissen Ordnungsstruktur zu leben und das im Grunde genommen, ich glaube, stärker wiederentdecken. Und auch die Notwendigkeit, in diesen krisengeschüttelten Zeiten eher auf Ordnung und Struktur zu setzen, um gewisse Sicherheiten zu haben, das Leben gestalten zu können. Also es geht nicht darum, jetzt in einem rechten Autoritarismus leben zu wollen und ein solches politisches System als Ziel entwickeln zu wollen, sondern schlicht und einfach das Leben aktuell und auch in der näheren Zukunft geordnet gestalten zu können.
Aber wie kann denn das, was du sagst, ein geordnetes Leben haben zu wollen, wie kann das mittlerweile ein Attribut für rechts sein?
Das ist eine gute Frage. Also, wie das entstanden ist, fällt mir auch schwer zu beurteilen. Ich glaube, das ist ein Prozess, der durch die vergangenen Jahrzehnte im Grunde genommen geht und peu à peu ist dort in Medien, in Schulen. Ich möchte jetzt kein Bashing betreiben, tue es leider doch. Aber im Laufe dieser Jahrzehnte ist im Grunde genommen etwas eingeschlichen, was dann auch entsprechend, ja, seine Wirkung entfaltet hat. Also man hat so und so gesprochen und die gesprochene Sprache hat eine gewisse Wirklichkeit ergeben, sag ich mal, sodass dann, ja, geschaut wird oder empfunden wird, nachvollzogen wird, auch gedanklich, das Linke, Stichwort Progressivere, das wird miteinander verbunden, das ist etwas Fortschrittliches, das ist etwas Gutes, Fortschritt ist etwas Gutes. Und das eher Bewahrende und Erhaltende ist langweilig, bieder, eben nicht dem Fortschritt dienend und auch einer gesellschaftlichen Entwicklung.
Ja, in dem Moment ist es aber auch ein Problem, weil ich anfange, da eine Wertigkeit reinzubringen.
Ganz genau.
Eine Wertigkeit von rechts und links, etwas, was eigentlich nur als Orientierungshilfe für eine politische Gesinnung zunächst so etabliert wurde, wächst aber jetzt heran zu einer Art von Wertigkeit.
Genau. Fortschritt wurde sofort mit richtig und qualitativ hochwertig im politischen Sinne gleichgesetzt. Dabei wurde gar nicht im Grunde genommen auf das Ergebnis geschaut, sondern eher auf den Prozess. So. Und das hat, wie ich finde, schon durchaus auch eine problematische Seite.
Mhm.
wenn wir vom Ergebnis her denken, dann ist es, ich will nicht sagen egal, aber dann kann ich durchaus offener sein für entweder das progressive Element oder das eher bewahrende konservative Element oder das traditionellere Element. Wichtig ist, ein möglichst gutes Ergebnis erzeugen zu wollen und auch zu können. Das gleichzusetzen mit dem Weg, der zu gehen ist, halte ich für ein bisschen problematisch.
Ich habe auch das Gefühl, dass die jungen Menschen gar nicht sich so gerne in so Kategorien einteilen lassen wollen, wie wir das im Moment tun, medial und im öffentlichen Diskurs, weil ich stelle schon fest, dass sie innerhalb eines Themas eigentlich sich eher eine Meinung bilden oder innerhalb eines Themas sich orientieren. Also Stichwort Corona-Maßnahmen, ja oder nein. Klimawandel, ja oder nein. Mit Greta Thunberg, ja, Klima, ja. Jetzt geht Greta Thunberg aber absolut gegen Israel. Also das heißt, es gibt da kein einheitliches Gruppenverhalten mehr, das sagt, das ist jetzt links und deswegen sind wir jetzt immer in der einen Kohorte. Sondern ich habe das Gefühl, dass die jungen Menschen heute viel mehr thematisch sich orientieren und nicht an politischen Parteiprogrammen, politischen Gruppierungen und politischen Kohorten.
Genau, das Lagerdenken hat sich, glaube ich, in wesentlichen Bevölkerungsgruppen aufgelöst und wurde abgelöst durch im Grunde genommen Ad-hoc-Empfinden zu einer politischen Situation, wenn ich das mal so ein bisschen allgemein ausdrücken darf.
Ob ich das jetzt ad hoc bezeichnen würde, wage ich jetzt auch mal ein bisschen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch reflektiert entstanden ist und nicht impulsiv aus einer Situation heraus.
Da bin ich mir nicht immer ganz so sicher.
Okay.
Das will ich ehrlich sagen, denn vor allem junge Menschen haben ja nicht unbedingt lange Jahre der Erfahrung, in der sie reflektieren können, zum Beispiel hinter sich gebracht. Sondern da ist viel mehr Handeln aus dem Effekt heraus, aus einem Impuls heraus
vorhanden. Was aber nicht immer falsch sein muss, das möchte ich ganz deutlich sagen.
Natürlich
also
nicht.
Ein gesundes Bauchgefühl, eine intuitive Entscheidung, eine intuitive Wahrheit muss nicht immer weniger wertvoll angesehen werden als eine reine rational-kognitiv gefällte Entscheidung.
Das ist grundsätzlich richtig, was du sagst. Wenn es aber um große Fragen der politischen Auseinandersetzung in unserer Zeit geht, dann wünsche ich mir durchaus mehr Reflexion und Reflexionsfähigkeit. Wenn wir über Klimawandel sprechen, wenn wir über den Gaza-Krieg sprechen, also wie wird umgegangen auch mit Juden in unserer Gesellschaft, wenn wir darüber sprechen, welche Perspektive ergibt sich für die Ukraine im aktuell laufenden Krieg, aber auch für die Zeit danach. Das Gleiche gilt für Russland. Und dann kommt es, wenn das wenig reflektiert ist, ehrlich gesagt, auch zu, wie ich finde, skurrilen, ja, schizophrenen Äußerungen, dass also zum Beispiel der Bereich von LGBTQIA+ Sympathisanten und Aktivisten auf einmal sich aussprechen für pro-palästinensische Positionen, die in Richtung Hisbollah und Hamas gehen, was zwei Organisationen und Ideologien auch sind, die ihr eigentliches Leben, also schwul-lesbisches, queer Leben, sag ich mal, deutlich massiv bekämpfen würden. Also das ist ja skurril im Grunde genommen, was wir da gerade erleben. Da wünsche ich mir deutlich mehr Reflexion, das muss ich ganz klar sagen.
Da bin ich völlig bei dir, das sehe ich ganz genauso. Also auch ich glaube, dass es da gerade das Pendel zurückschlägt. Aber trotzdem möchte ich darauf verweisen, dass es nicht so ein einheitliches Schwarz-Weiß-Denken gibt. Es muss auch möglich sein, mir dann nicht zu unterstellen oder den Jugendlichen, die eine andere Sichtweise einnehmen, als es konservative Gruppen tun, dass man dann denen nicht unterstellt, es ist nicht reflektiert.
Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht reflektiert ist. Ich wünsche mir mehr Reflexionsfähigkeit häufig bei jungen Menschen. Mehr Nachdenken. Ich glaube, das ist ein Phänomen unserer Zeit, das brauchen wir unbedingt. Wir sind in sozialen Medien unterwegs. Das schnelle Aufnehmen von Informationen und Eindrücken und das Handeln dann entsprechend daraus hat, wie ich finde, ein bisschen vielleicht Überhand genommen. Ich wünsche mir da manchmal ein bisschen mehr Überlegen.
Ich lasse das jetzt mal so stehen.
Kannst du gerne tun.
Ja, denn eigentlich trifft es auch ein Gedicht von Ernst Jandl an. Das erinnert mich jetzt gerade unser Gespräch. Und er hat das so genannt: Manche meinen, rechts und links kann man nicht verwechseln. Wer ein Irrtum. Ja. Und das ist das, was ich halt meine. Diese Kategorisierung rechts, links. Wir haben angefangen, richtig, falsch, Schubladendenken zu entwickeln. Und mit diesem Schubladendenken gehen wir auch auf junge Menschen zu. Also wir stricken ein sehr enges Korsett, wo klar ist, auf dem Korridor ist alles richtig und auf dem Korridor ist alles falsch. Und das ist das, wovor ich wirklich warnen möchte.
Ja, also
Also für mich ist es halt ein Problem, dass wir halt Angst vor einem Rechtsruck haben, weil damit mitschwingt, wir haben Angst vor rechtsextremistischen Tendenzen von Jugendlichen.
Also grundsätzlich möchte ich einmal festhalten, dass alle Extremismen, egal ob politisch, links, rechts oder religiös, in unserer Gesellschaft keinen Platz haben dürfen und hoffentlich auch keinen Platz haben. Also da muss dann entsprechend der Staat, die Ordnungsmacht mit dem Gewaltmonopol auch entsprechend agieren. Das ist für uns beiden und hoffentlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vollkommen klar. Das einmal festgehalten. Und ansonsten gilt, die Bandbreite an politischen Positionen, die unser Grundgesetz möglich macht, die ist halt eben dann auch möglich. Mhm. Punkt. Der Maßstab ist das Grundgesetz. Und problematisch wird es dann, wenn jemand in eine rechte Ecke zum Beispiel gedrückt wird, argumentativ, er wird dann entsprechend, ja, ich möchte fast sagen, verunglimpft, diffamiert. Das ist, ich glaube, auch nicht unbedingt immer sauber, sondern es muss geschaut werden, welche Position wird denn da tatsächlich vertreten als einzelne Position. Allerdings auch, welchen Background hat diese Position, welcher politischen Gruppierung gehört diese Person an und was schwingt da noch mit? Denn das ist also nicht immer so ganz einfach zu sagen, das traditionelle oder das konservative Denken ist etwas Gutes oder Schlechtes, dann bin ich auf einer Einbahnstraße unterwegs, die auch ziemlich schmal ist. Genauso ist es problematisch zu sagen, das Linke und das Progressive ist immer das Richtige, weil es uns den Fortschritt bringt. Auch das ist für mich deutlich zu schmal. Wir müssen gucken, was liegt dazwischen, beziehungsweise wann ist ein bewahrendes Politikbetreiben sinnvoll und wann ist ein fortschreitendes Politikmachen sinnvoll. Das sind die beiden Punkte, in denen wir uns aufhalten müssen. Und ich finde, das ist dann auch intelligente Politik. Alles andere ist Schmalspur, brauchen wir nicht.
Ich habe auch das Gefühl, dass mit diesen Jugendstudien zusehends auch eine Kategorisierung aber einhergeht. Also das heißt, man möchte gerne wissen, mit wem man es zu tun hat. Und dem versucht man sich zu nähern über Kategorien, über Erforschungen, über Hinterfragen. Ich will jetzt nicht Studien generell damit in Frage stellen. Ich möchte nur einmal auf eine Problematik aufmerksam machen, dass ein und dieselbe Studie eben auch zu unterschiedlichen Ergebnissen unterschiedlich zu interpretieren sind. Also wir müssen uns mit der Interpretation dieser Ergebnisse auch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und ich finde auch mit Vorsicht. Also daraus ein Schwarz-Weiß-Denken abzuleiten, halte ich für problematisch. Weil ich habe mir mal eine Mühe gemacht und habe die Jugendstudien, der Shell-Jugendstudie, die ist erstmalig 1953 erhoben worden, die Daten. Dann mit Pause bis heute, wie gesagt, durchgegangen. Und habe da zum Beispiel eine Kategorie gefunden in einer Sinus-Studie von 1983, da wurden Jugendliche danach kategorisiert, wie sie tanzen. Dem Disco-Stil entspricht politisches Desinteresse. Dem klassischen Gesellschaftstanz wurde eine konformistische Einstellung unterstellt. Und dem freien Tanzstil, das war natürlich die alternative Orientierung. Das ist mit Blick von heute absurd.
Na, wir schmunzeln drüber.
Ja, wir schmunzeln drüber und sagen, wie kann man denn aus dem Tanzstil junger Menschen Ableitungen auf ihre politische Gesinnung machen?
Ja, also ich glaube, so etwas passiert durchaus heute auch noch. Also in den 80er Jahren war es der Punk oder der Popper oder der Yuppie, wie auch immer. Was ist dann
Wave,
alles?
New Wave oder Rocker oder Skinheads.
Genau.
Wir kennen ja noch die Skinheads.
Ja, daran merkt man, dass wir halt eben auch in einem gewissen fortgeschrittenen Alter sind. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass heute auch durchaus noch so vorhanden ist. Also die Kategorisierung in bestimmte Gruppen. Wir sehen das ja zum Beispiel in der Sinus-Milieu-Studie. Mhm. Da sind die Konservativen und andere Gruppen, Hedonisten etc. Da ist ein bestimmter Lebensstil, ein Kleidungsstil, ein Ernährungsstil mit verbunden. Auch die soziale Herkunft, wie ich mich bilde, welche Berufe ich anstrebe und so weiter. Also die Kategorisierung ist schon ja in gewisser Weise gegeben. Und ich finde sie auch richtig, ehrlich gesagt. Denn ich muss mich ja damit auseinandersetzen, wenn ich junge Menschen, um mal bei den 12- bis 25-Jährigen zu bleiben, wenn ich sie irgendwie kennenlernen möchte. So, also ich bin 51, gehöre nicht zu dieser Altersgruppe, bin also nicht drin, brauche aber irgendwie Material, wenn ich mich damit auseinandersetzen möchte. Also muss ich irgendwie kategorisieren, nützt ja nichts.
Ich bin auch nicht generell gegen Kategorisierung. Ich möchte nur davor warnen, daraus allgemeingültige Wahrheiten abzuleiten.
Und da wird es problematisch. Wenn man das nämlich macht, also Wahrheiten daraus ableitet, wird die Politik wieder eng. Und jeder, der, also das sage ich auch sehr persönlich, jeder, der mir einfache Lösungen und einfache Wahrheiten vorträgt, den stelle ich erst einmal in Frage. Also da sage ich erst einmal, das wollen wir mal so sehen, ob das tatsächlich so ist. Politik ist nie einfach. Und jeder, der platte, einfache Wahrheiten präsentiert und daraus Politik macht, ist ein Scharlatan.
Ja, weil in dem Zusammenhang komme ich noch auf die Sinus-Studie von 1983. Wir kehren jetzt mal zurück in die Mitte der 80er. Wir beide können uns das noch vielleicht dunkel dran erinnern, an die Hausbesetzungen, Hafenstraße in Hamburg, die Ökopazifisten, also alles war in Friedensbewegungen. Und gleichzeitig hat man festgestellt in dieser Studie, dass im Gegensatz zu den Protestzyklen der vorherigen Generationen, dass die erste Protestwelle war von jungen Menschen, die intellektuell weniger ausgerichtet waren, dafür aber deutlich aggressiver und auch viel zynischer als die vorhergehenden Protestphasen.
Stützt meine These von der Reflexionsfähigkeit. Vielen Dank.
Nein, naja gut, die davor waren ja anscheinend Intellektuelle. Also gab es ja die Reflexionsfähigkeit ja dann davor.
Ja, und also ich sag mal, eine ganz bekannte Figur wie Rudi Dutschke, der hat sich Gedanken gemacht. Man muss damit nicht einverstanden gewesen sein, aber das war ein denkender, intellektueller Kopf, der in der Lage war, rhetorisch geschickt Inhalte zu vermitteln. Und der hat im Grunde genommen Material geliefert, an dem man sich abarbeiten konnte. Ja, da gab es Flugblätter, Bücher, Hefte, was auch immer, Artikel in Zeitschriften, ganz egal. Ja, da war Material vorhanden, an dem man sich abarbeiten konnte. Steinewerfer und Hausbesetzer liefern kein schriftliches Material, sondern eingeschlagene Scheiben. Das ist, ich mache das jetzt sehr holzschnittartig,
naja,
im Rahmen dieses Podcasts, einfach nur für den Hörer es nachzuvollziehen, ja. Aber darum geht's doch. Also, wo ist Stoff, mit dem wir uns auseinandersetzen können? Material, über das wir diskutieren, sprechen können. Nicht um es tot zu diskutieren und solche Sachen, sondern damit es leben kann. Und dann in politischen Programmen oder in vielleicht sogar Regierungsarbeit umgesetzt werden kann. Das ist auch der Punkt.
Ja, weil ich darauf eigentlich, ich habe das Beispiel auch nur erwähnt, weil es zum damaligen Zeitpunkt war es ja dann eher verpönt, links zu sein, weil links eben auch mit Attributen versehen wurde, wie aggressiv, wie eben zynisch, wie eben nicht sehr intellektuell. Und das ist ja eigentlich dasselbe Bashing, was man heute mit rechts macht.
Na, das sehe ich nicht ganz so. Also in den 80er Jahren, ich war in der ersten Hälfte der 80er Jahre Kind, in der zweiten Hälfte Jugendlicher, habe ich schon durchaus wahrgenommen, dass es schick war und en vogue, halt eben nicht diese biedere Bürgerlichkeit zu leben, zu pflegen, die in dieser gesellschaftlichen Großwetterlage halt eben von Eltern oder Großeltern gepflegt wurde. Sondern da wurde dann halt eben schon der Parker angezogen oder eine Jute-Tasche mitgenommen. Die Haare wurden anders getragen, in der Regel langhaarig und solche Sachen. Wir haben ja diese Diskussionen auch gehabt bei der Bundeswehr. Wie geht man jetzt mit langen Haaren und einem Stahlhelm um? Also auch darüber können wir heute lachen. Und es war schon durchaus schick und in halt eben zum linken Bereich zu gehören. So, heute haben wir im Grunde genommen eine eher links geprägte Eltern- und Großelternschaft. Und junge Menschen setzen sich auch davon wieder ein wenig ab. Also das nächste Phänomen ist, Naja, die jüngere Generation macht im Grunde genommen das Gegenteil, tendenziell das Gegenteil von dem, was die vorhergehende Generation vorgelebt hat, ohne allerdings, ich sag mal, die gute Bürgerlichkeit zu verlassen, denn das wird immer jeweils geschätzt.
Ja, aber in den 70er Jahren haben die Jugendlichen aufbegehrt gegen eine eher konservative, bürgerliche Elternschaft und Großelternschaft.
Ja.
So, das heißt, im Grunde genommen wiederholt sich doch jetzt nur das, was vielleicht ein ganz natürlicher Prozess ist, dass die übernächste Generation wieder die Großeltern in Frage stellt, die Werte der Großeltern wieder, ich sag das jetzt mal, in eine Balance bringt, relativiert.
Möglich. Also ob sich dann eine Waage ausbalanciert, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube schon, dass es immer hin und her gehen wird. Das ist in jeder Generation so. Und politische Systeme, die das versuchen irgendwie wegzuwalzen, zu negieren, unmöglich zu machen, die haben nicht überlebt.
Absolut. Und genau deshalb bin ich auch der Auffassung, dass, deswegen breche ich ja auch eine Lanze als jemand, der eher liberal ausgerichtet war und auch liberal erzogen wurde, dass ich durchaus ein Verständnis dafür entwickle, für konservative Werte, für Rechtswerte, um jetzt auch mal in dieser politischen Rechts-Links-Achse drin zu bleiben. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass junge Menschen wieder mehr eine Sehnsucht haben nach Stabilität, nach Orientierung, nach konservativen Werten.
Ja, genauso wie Fleiß, Engagement, also sich am Arbeitsplatz einzubringen oder eine Beziehung zu leben, sag ich mal, Freundschaften zu pflegen, ja, sich im Beruf auch so zu entwickeln, dass man weiterkommt. Also das gehört ja alles in diesen Wertekanon mit hinein.
Dann lass uns doch mal konkret in die Shell-Studie von 24 einsteigen. Welche Werte hast du denn da für dich ausgemacht, die dir aufgefallen sind?
Also zunächst mal fällt mir auf, dass sich Jugend wieder, also Jugend, das sind dann die 12- bis 25-Jährigen, das ist schon auch eine ordentliche Spanne, sich stärker wieder für Politik interessiert. Das ist sicherlich der aktuellen Situation geschuldet, die ja mit, ich würde sagen, Corona sehr deutlich wurde. Vorher gab es das auch, da war es CO2-Ausstoß und Erderwärmung und so. Da war Fridays for Future noch das große Thema, aber mit Corona kam ja im Grunde genommen richtig dicker Knüppel. Und in der Corona-Zeit der Ukraine-Krieg und seit dem vergangenen Jahr halt eben auch der Gaza-Konflikt, also das Auftreten Russlands, das veränderte Auftreten in der Weltpolitik oder das offensichtlich veränderte Auftreten, die Gaza-Situation, das Auftreten Chinas und damit verbunden halt eben auch das Wahrnehmen von jungen Menschen in schulischen Situationen oder in der Ausbildung, im dualen Studium oder im Hochschulstudium, dass sich globale Politik lokal auswirkt auf die Arbeitsplätze, die wir in unseren Orten halt haben. Ich glaube, da gibt es einen feinen Sensus bei jungen Menschen, dieses entsprechend wahrzunehmen.
Ja, und einfach auch wieder das Gefühl zu haben, ich möchte mich aktiv daran beteiligen, wie ich leben möchte, wie ich unsere Gesellschaft mitgestalten möchte. Also ich nehme das schon wahr, dass da kein passives Wegschauen ist, sondern wirklich ein aktives, wir wollen auch in Anführungsstrichen mitentscheiden.
Genau, das ist ein wichtiges Stichwort. Also mir fällt schon auch auf, dass junge Menschen, also wie gesagt, in dieser Altersspanne und dann als Jugendliche wird das Politische dann halt eben auch stärker präsent. An Wahlen kann man teilweise mit 16 teilnehmen. Also das westliche Modell, also unsere westliche Interpretation von Freiheit und Demokratie, wird schon sehr befürwortet. Damit wird im Grunde genommen positiv umgegangen und das wird Teil des eigenen Lebens und auch entsprechend gestaltet. Also das ist schon interessant. Für den eigenen Lebensraum wird das als das Modell, in dem wir leben, arbeiten können, angesehen. Allerdings wird es auch so verstanden, dass es in andere Bereiche, auf andere Kontinente, in andere Kulturen so nicht übertragbar ist. Aber für den eigenen Bereich ist es das. Und das finde ich ausgesprochen positiv. Das ist ein Wert an sich, nach meiner Wahrnehmung. Gleichzeitig nehme ich auch wahr, dass, wie gesagt, gerade die militärischen Konflikte um uns herum als eine Wirklichkeit wahrgenommen werden, die sich auswirken auf das politische und gesellschaftliche Denken von jungen Menschen und dann halt eben auch auf die eigene Lebensgestaltung.
Ja, natürlich, die auch Ängste auslösen, weil das ja auch die erste Generation ist, die wieder mit Krieg auf dem europäischen Kontinent konfrontiert ist.
Genau. Also das ist ja, also die Ukraine ist uns ja relativ nah. Das muss man ja klar sagen. Und wir merken auch in unserer Gesellschaft, da sind Menschen aus der Ukraine. Die Kinder sind in unseren Kindertagesstätten. Eltern sind da, Familienväter an den Arbeitsplätzen und so weiter. Also wir sehen ukrainische Autos auf unseren Straßen. Also das ist ja nicht so weit weg. Das hat es in Deutschland schon lange nicht mehr gegeben. Und das ist etwas, was junge Menschen sicherlich beschäftigt und auch gesehen wird, natürlich.
Auch nachvollziehbar ist.
Ja.
Gleichzeitig fand ich auch interessant, dass aber das Gefühl, um es vorsichtig zu formulieren, wir fühlen uns von der Regierung und den Regierenden nicht unbedingt wahrgenommen, dass das auch einen ganz starken Tenor in dieser Studie hatte. Also ich kann nachvollziehen, warum das so ist, weil ich glaube, dass mit dieser Generation, die haben ja eine Regierung erlebt, die massiv in ihren Privatsphärebereich eingegriffen hat und auch immer noch tut und gleichzeitig aber deren Problemwelt nicht wirklich bis ins Detail wahrnimmt. Also ich sag mal Corona, da war diese Jugendliche und diese Generation haben einen exorbitanten Beitrag leisten müssen. Also da wurde ja massiv in deren Freizeitverhalten eingegriffen, in deren Schulalltag eingegriffen. Also das war ja eine Generation, die sehr, sehr lange darunter leiden musste unter den Maßnahmen, die da politisch getroffen wurden. Ein weiteres Beispiel ist die Migration. Also du und ich, wir kommen ja mit den Problemen, muss man realistischerweise sagen, die durch Migration angesprochen werden, gar nicht so direkt in Kontakt, weil wir keine Berührungspunkte haben. Aber die Jugendlichen treffen sich jeden Tag mit den Auswirkungen der Migration oder dessen, was da vielleicht nicht gut läuft, jeden Tag auf dem Schulhof in Berührung. Also das heißt, die Lebenswelt von jungen Menschen in unserem Land ist viel deutlicher mit den Entscheidungen aus Berlin konfrontiert als jede andere Generation im Moment. Und das, finde ich, macht sich schon bemerkbar, auch in dieser Studie, dass sie das Gefühl haben, wir müssen uns mehr politisch engagieren, weil wir werden gar nicht in unserer Lebenswirklichkeit wahrgenommen.
Genau, also das, ich weiß nicht, ob man Misstrauen sagen kann gegen aktive Politiker, schlägt sich nicht in politisches Desinteresse, sondern in mehr Interesse an Politik nieder.
Genau.
Und vielleicht auch ein etwas steigendes Engagement, also die Bereitschaft, sich einzubringen. Ob das nun als Klassensprecher der Fall ist oder in einem kommunalen Parlament oder als Betriebsrat oder wo auch immer das dann der Fall ist, das muss man dann mal sehen. Also ich glaube schon, dass junge Menschen eher wieder dazu neigen, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Das finde ich ausgesprochen gut und positiv. Und ein anderer Aspekt, den du angesprochen hast, den möchte ich mal als Mikrokosmos Schulhof bezeichnen. Mhm. Also da sehen junge Menschen ja sehr klar, was in unserer Gesellschaft gerade Stand der Dinge ist.
Also, ja, sie sind direkt damit konfrontiert.
Migrationsanteile mit dem entsprechenden Benehmen und Verhalten von bestimmten Gruppen innerhalb dessen, was sich da auf dem Schulhof versammelt. Jungs, Mädchen, muslimische Jugendlichen oder wenn da jemand dabei ist aus dem jüdischen Glauben, kann da jemand seine Davidsternkette am Hals tragen, so wie andere ein Kreuz am Hals haben. So, also das sind ja die ganzen Dinge, mit denen sich junge Menschen auseinandersetzen müssen. Bis hin zu körperlichen Dingen, also Übergewicht oder halt eben der im Fitnessstudio gestellte Körper. Also das ist ja eine Fülle von Themen, die da auf einem Schulhof im Grunde genommen auf junge Menschen einwirken. Und natürlich wird sich positioniert. Und das, wie gesagt, ist immer auch an bestimmtes Benehmen gekoppelt. Fällt mir durchaus auf.
Das sieht man ja auch in der Sinus-Studie, dass die Werte neu entdeckt werden, so möchte ich es ja fast sagen. Vor allen Dingen traditionellere und konservativere Werte wie Freundschaften, Familie, dass das wieder mehr in den Fokus rückt vor der eigenen Selbstentfaltung.
Ich möchte fast sagen, die Tugenden rücken wieder stärker in den Fokus. Also Tugenden wie zum Beispiel Fleiß oder Ehrgeiz. Mhm. Also im Beruf etwas auf die Beine stellen, etwas hinbekommen, sag ich mal. Auch vor dem Hintergrund, ja, wir werden uns in unserem Sozialsystem anstrengen müssen. Also die Wirtschaft muss laufen, damit die Sozialsysteme funktionieren. Das Bewusstsein ist sehr da und der Wunsch, daran mitzuwirken, ist, glaube ich, ziemlich ausgeprägt. Das ist nicht unbedingt ein Wert, das ist eher schon fast eine Tugend, möchte ich fast behaupten. Dann allerdings auch so Dinge wie Gesetz und Ordnung einzuhalten. Ich rekurriere noch einmal auf den Wert des Grundgesetzes und das, was vom Grundgesetz halt eben auch ausgeht. Ich finde das ausgesprochen positiv, da ein positives Bewusstsein zu haben. Das ist super. Auch nach Sicherheit zum Beispiel zu streben. Also sowohl innerer Sicherheit als auch äußerer Sicherheit als auch sozialer Sicherheit oder wirtschaftlicher. Also das ist jungen Menschen wichtig und dafür werden sie was tun. Und das ist für politische Akteure ausgesprochen wichtig, finde ich, im Blick zu behalten. Also das, was Unsicherheit zum Beispiel schafft, ein überbordender Progressivismus, der vieles in Frage stellt, versucht intellektuell in Frage zu stellen, vielleicht auch mit dem empfundenen Ziel, dieses einzureißen, ja, das wird als etwas Unsicherheit schaffendes wahrgenommen. Ist ja logisch, dass dann die Position in eine andere Richtung geht.
Ja, das ist ja auch ein Ergebnis dieser Studie, dass man sehr wohl aware ist der diversen Ausrichtungen, aber gleichzeitig nicht unbedingt für Woke- und Gendersprache sich aussprechen kann.
Genau, es wird wahrgenommen. Mhm. Ich komme auf den Schulhof zurück, was auf dem Mikrokosmos-Schulhof alles so stattfindet. Leben und leben lassen, sag ich mal, ist da durchaus eine Haltung, die dahinter stehen könnte. Natürlich gibt es in einer Schule mit, sagen wir mal, 1000 Schülerinnen und Schüler, muslimische, Katholiken, Lutheraner. Da ist vielleicht auch das ein oder andere jüdische Kind oder der jüdische Jugendliche dazwischen. Da gibt es Personen mit unterschiedlichen politischen Auffassungen oder sexuellen Orientierung. Das ist alles vorhanden. Das wird wahrgenommen und gleichzeitig in den Kontext gebracht, wie gehen wir gut und sicher damit um.
Ja, und so wie ich das interpretiere, ist eigentlich eher der Ratschlag leben und leben lassen, so wie du es genannt hast, und nicht politisch regulieren.
Genau, also das ist ein, wie ich finde, positiver Toleranzbegriff.
Sehe ich auch so.
Ich habe meinen Lebensstil, andere haben ihren. Und solange jemand in meinem Nahbereich nicht übergriffig ist, lasse ich den anderen leben, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist für mich etwas ausgesprochen Positives. Leben und leben lassen, ja.
Ja, es gibt ja diesen Spruch, meine Freiheit endet dort, wo deine Freiheit beginnt.
Ja, genau. Also ich glaube, das haben viele Jugendliche durchaus verinnerlicht. Und sie positionieren sich damit auch oder verhalten sich damit auch entgegen dem, wir müssen für alles offen sein, wir müssen viel offener sein. Die sagen, nein, was uns gefährdet, dafür bin ich nicht offen. Ich will ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen.
Nun haben wir da ja auch für uns noch einen kleinen Wermutstropfen in dieser Shell-Studie, und zwar Stichwort Religiosität und religiöser Glaube, wie er praktiziert wird. Da ist ja gerade auch im katholischen Bereich die Jugend anscheinend deutlich auf dem Rückzug.
Ja, eindeutig. Und auch das kann ich in gewisser Weise verstehen. Leider muss man das zugestehen. Das ist das Ergebnis des Verhaltens der Kirche, der katholischen Kirche, der vergangenen im Grunde genommen 14 Jahre. Das ist die Konsequenz, die wir jetzt mit dieser Studie schwarz auf weiß nachlesen können. Personen wenden sich von uns ab. Großeltern haben das getan, Eltern tun das und Jugendliche selbstverständlich auch. Die Relevanz ist so nicht mehr sichtbar. Eine Institution, die in dem Sinne als versagend wahrgenommen wird, ist für das Leben von jungen Menschen kaum relevant.
Was ist denn so dein Eindruck, wie darauf aus Kirchenkreisen geantwortet wird? Also wie versucht man denn dem Abhilfe zu schaffen? Wie versucht man Jugendliche wieder mehr zu erreichen und für den katholischen Glauben zu begeistern?
Also ich glaube, dass da im Moment relativ wenig getan wird, wenn wir auf die Zielgruppe von jungen Menschen schauen. Das ist eine, wie ich finde, schwierig zu beantwortende Frage, weil ich da ehrlich gesagt wenig wahrnehme. Also die Verbände der katholischen Kirche, die in der Jugendpastoral aktiv sind und unterwegs sind, versuchen es mit mehr Progressivität anzugehen. Ob das etwas erhält, ob das etwas bewegt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Also
was meinst du mit mehr Progressivität? Also versuch mal so ein Beispiel mir zu nennen, was du darunter verstehst. Meinst du damit mehr Jugendlichkeit in die Kirche zu bringen, mehr angepasst zu werden? lockerer zu werden, offener zu werden? Was verstehst du unter Progressivität?
Ja, im Grunde genommen genau das. Also das ist der Forderungskatalog, den es in jeder Zeit im Grunde genommen der letzten 30 Jahre gegeben hat. Das wird nach wie vor stark hochgehalten. Und wir sehen die Entwicklung, die wir sehen. Also wenn wir so weitermachen, dann geht die Entwicklung auch so weiter. Manchmal denke ich, wie gehen wir mit Fragen des Glaubens um? Wie vermitteln wir Glauben? Wie vermitteln wir die Inhalte unserer Glaubenslehre? Ich will damit jetzt nicht unbedingt das Rad zurückdrehen und den konservativen Turnaround machen. Da sind wir wieder in diesen Rechts-Links-Schemata, die zu billig und zu einfach sind, meiner Meinung nach. Aber was findet zum Beispiel in Religionsunterricht statt? Was findet statt im häuslichen Umfeld? Also wir haben ja häufig Eltern und Großeltern schon, die nicht mehr das Kirchliche haben, leben oder wie auch immer. Was findet statt, um Glauben zu vermitteln? Heilige Schrift, Sakramente und so weiter und so weiter.
Aber da nehme ja genau ich, und das spreche ich jetzt einfach mal an, als wirklich auch Außenstehende eher, da nehme ich halt etwas wahr, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, was ich jetzt mal als Überpädagogisierung bezeichnen möchte. Also genau das, was du mit Glaubensvermittlung ansprichst, da stelle ich fest, dass da doch deutlich geantwortet wird mit Fragen der Pädagogisierung. Also das heißt, Jesus Christus, der Inhalt wird wie ein Lernstoff behandelt. Das heißt, man antwortet mit Methodik, mit Didaktik. Wie kann ich den Glauben vermitteln? Steht viel mehr im Fokus als das Was. Und das ist das, was sich für mich so schwierig gestaltet, für jemanden, der ganz neu in die katholische Kirche gekommen ist. Ich bin ja wirklich aus dem Glauben, aus dem verinnerlichten Glauben heraus in die katholische Kirche eingetreten. Und ich stelle fest, dass da sehr viel Aktionen stattfinden in der katholischen Kirche, sehr viele Events, sehr viel Happening, sehr viel drumherum stattfindet, auch sehr viel in Gesprächskreisen und Arbeitskreisen und also unglaublich viel Energie und Mühe reingesteckt wird. Aber ich frage mich manchmal, wenn ein junger Mensch für sich nicht verinnerlicht hat, dass die katholische Kirche der mystische Leib Christi ist, wenn ein junger Mensch für sich nicht abgespeichert hat, dass die Eucharistie, dass das nicht einfach eine Backoblade ist, die ich mir in den Mund schiebe, sondern dass das auch nicht ein Symbol ist, sondern dass das tatsächlich der mystische Leib Jesu Christi ist, dem ich mich da nähe und mit dem ich mich verbinde in dem Moment. Wenn das nicht der Kern ist, wird es auch ganz schwierig, wenn ein junger Mensch nicht versteht, ich sollte in die Messe gehen, damit ich die Sakramente erhalte, damit ich in der Verbindung mit Gott bleibe, damit ich auf Jesus Christus ausgerichtet bleibe. Wenn wir diesen Kern nicht im Fokus haben, halte ich es auch für schwierig, junge Menschen wieder in die katholische Kirche oder an den katholischen Glauben heranzuführen.
Also wenn du das so sagst, dann höre ich da ziemlich stark heraus, dass die katholische Kirche im Grunde genommen sich bemühen muss, junge Menschen anzusprechen. Ich komme mehr und mehr in meinen Beobachtungen und Überlegungen zu dem Ergebnis, die katholische Kirche macht ein Angebot, das ist vorhanden, und junge Menschen fragen überhaupt nicht mehr nach Gott.
Weil es nicht mehr relevant ist.
Genau, weil es für sie nicht mehr relevant ist, aus unterschiedlichen Gründen, wie auch immer.
Und deswegen meine ich, dass die katholische Kirche, entschuldige, dass ich unterbreche, nicht als Institution, sondern es braucht Glaubensvorbilder. Ein junger Mensch muss doch den Mehrwert erkennen können, den ein Glaubensleben hat.
Genau.
Und wenn man den nicht mehr sieht, nicht mehr findet, und da finde ich, ist erstmal jeder Einzelne doch gefragt, der sich in dem katholischen Glauben zu Hause fühlt, zu sagen, wir beide machen das jetzt über einen Podcast, um zu sagen, wir lassen Menschen an unserem Glaubensleben teilhaben, aber natürlich entbindet, ich sag mal, unser Medienapostel ist ein digitales Angebot, ist ein mediales Angebot. Wir möchten auf unseren Glauben hinweisen, aber es entbindet doch nicht davon, eine Kirche aufzusuchen, um die Sakramente in den Empfang zu nehmen. Und das meine ich damit. Wir brauchen vielleicht mehr Glaubenstestimonials, an denen auch erkennbar ist, warum ist das ein Mehrwert, ein Glaubensleben zu führen.
Also ich glaube, die katholische Kirche, ich komme noch einmal auf die Ursprungsfrage, die du gestellt hast, zurück. Wie geht die katholische Kirche mit jungen Menschen um um sie an die Kirche zu binden, ihnen ein Angebot zu machen oder was auch immer dann dazugehört. Also zunächst einmal glaube ich, muss die katholische Kirche lernen und wirklich begreifen, dass sie nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung anspricht. Wir haben immer noch nicht geschnallt, dass die Kirche und ihre Angebote nicht mehr volkskirchlich ist. Menschen werden sich und wenden sich klar ab. Und das müssen wir verinnerlichen. Also das heißt dann natürlich auch einen groß angelegten Rückzug aus vielen Bereichen. Möglicherweise kriege ich derbe Prügel für das, was ich jetzt gerade sage. Das kann alles wohl sein. Aber ich glaube, dass wir in die Entwicklung bereits gegangen sind, vor Jahren, vielleicht schon vor Jahrzehnten, in eine Kirche, die sehr, sehr klein werden wird. Und das müssen wir erst einmal begreifen und verinnerlichen. Und ich glaube,
das hast du mal genannt, den Wechsel von der Volkskirche zur Bekenntniskirche.
Zur Entscheidungskirche, zur Bekenntniskirche, genau. Und ich glaube, wir sprechen diejenigen Personen an, die etwas von uns möchten, von uns wollen, von uns brauchen. Natürlich müssen wir da nicht oder dürfen wir da auch nicht fest zementiert ein Angebot präsentieren. Nur das ist möglich, sondern da muss es auch eine gewisse pastorale Flexibilität geben. Das ist alles vollkommen klar. Aber erst einmal müssen wir begreifen, wir sprechen nur sehr wenig Personen an. Ich finde das auch durchaus in Ordnung. Und dann gucken wir, was wir für und mit diesen Menschen zusammen auf die Beine stellen können.
Aber da gehst du schon davon aus, dass sie sich wieder der Kirche zugewandt haben. Jetzt nicht dir,
ich glaube, das
sondern
ist
dass
Person
sie sich der Kirche zugewandt haben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter zurück, weil ich glaube, dass die Sinnhaftigkeit fehlt. Wenn ein junger Mensch für sich nicht die Sinnhaftigkeit des Glaubens erkennen kann, erkennen konnte, wird er den Weg auf die Kirche nicht gehen.
Ganz genau. Also da bin ich ganz bei dir. Da bin ich auch überhaupt nicht weg von deinen Gedanken. Mhm. Sondern das sehe ich schon ganz klar. Also wir haben einen geringen Teil in der Bevölkerung, die religiöses Empfinden haben. Und für die sind wir da. Natürlich auch für andere, gar keine Frage. Aber zunächst einmal schauen wir auf diejenigen mit dem religiösen Empfinden. Also ein Gespür dafür, dass da was ist wie Gott. Dass da etwas ist wie die Sinnhaftigkeit, die in Sakramenten liegt. In der Kirche als Ursakrament und den weiteren Sakramenten, die es dann da gibt.
Und genau das meine ich. Dieses Empfinden kannst du nicht über einen Lehrinhalt Jesus Christus.
Genau, das kann ich auch nicht anerziehen.
Nein, das kann ich nicht pädagogisch vermitteln, methodisch, didaktisch aufarbeiten. Das funktioniert nicht. Das ist ein Empfinden, das geweckt werden muss.
Dass jemand für sich entdecken kann. Vielleicht kann es dann durch Hilfe der Kirche und ihrer Personen, ihrer Engagierten, ob Kleriker oder Laien, Männer oder Frauen, jung oder alt, lasse ich mal völlig dahingestellt, ja, vielleicht geholfen werden zu entdecken, wie auch immer. So, und da muss man gucken. Also es geht mir darum, wie schauen wir auf den religiösen Kern, der dann entsprechend wirken kann. Es gibt dieses Gleichnis in der Heiligen Schrift, vom Salz der Erde und vom Licht der Welt. Also das ganz wenige Salz, das ich einer Speise gebe, wirkt sich enorm geschmacklich auf das Ganze aus. Ja, eine kleine Prise Salz hilft einem Gericht, sag ich mal, schmackhafter zu werden.
Die Würze zu geben.
Genau. So, und so kann man das vielleicht auch verstehen, was ich versuche hier irgendwie einigermaßen unbeholfen darzulegen. Ja, oder auch das Licht der Welt, ja. Man hat einen dunklen Raum und zündet lediglich eine Kerze an und man staunt darüber, wie hell diese Kerze in diesem dunklen Raum leuchtet und wie sie diesen Raum auch durchaus ausleuchtet. Der Raum wird dadurch nicht genauso hell, aber die Sichtfähigkeit in diesem Raum und auch die Erkenntnisfähigkeit, die damit verbunden ist, ist deutlich ausgeprägter. Also insofern verstehe ich im Grunde genommen das Wirken der Kirche in unserer Gesellschaft. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Jugendlichen zu tun, aber halt eben auch.
Ich merke gerade, wir müssen unbedingt eine Folge machen zur Zukunft der Kirche. Wie ich merke, da können wir das vielleicht mal als Anlass nehmen, um uns da weiterführende Gedanken zu machen. Denn wir sind schon fast am Ende, aber ich merke, du möchtest noch was sagen.
Ja, ich finde das spannend. Also zu sagen, ja, wir machen eine Folge zum Thema Zukunft der Kirche, wie kann sie denn aussehen? Mhm. Wie kann sie denn erst einmal, bevor sie irgendwie aussieht, überhaupt auch gedacht werden? Wichtig ist mir festzuhalten, Menschen, auch jungen Menschen zu vermitteln, im Glauben, auch im Glauben der katholischen Kirche, finde ich etwas, was meinen Wertvorstellungen, meinen Tugendvorstellungen durchaus entspricht, was meinen Sicherheitsvorstellungen durchaus entspricht. Allen negativen Begleiterscheinungen der Kirche zum Trotz, es gibt auch noch, das will ich sehr klar sagen, das andere in der katholischen Kirche, nämlich der aufrichtige und echte Umgang mit dem, was den Inhalt unseres Glaubens ausmacht.
Ja, und wodurch Gemeinschaft möglich wird.
Mit Gott und untereinander.
In dem Sinne, Jan, danke ich dir für unser heutiges Gespräch und wir bleiben dran am Ball. Wir danken euch fürs Zuhören, freuen uns immer wieder über eure Kommentare. Hinterlasst uns gerne ein Feedback und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Herzlichen Dank.
Bis dann. Tschüss.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.